ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol.
Hallo und willkommen zurück. Ich bin Jan-Viktor Eisenberg und führe durch die Podcast-Episode. Heute sprechen wir über eine Gruppe, die leider oft übersehen wird. Kinder aus suchtbelasteten Familien. Sie tragen das Risiko der Suchterkrankung oft in sich, ohne je selbst konsumiert zu haben. Für dieses wichtige Thema habe ich Unterstützung. Wir haben heute Christina Reich im Podcast, mit der wir das Thema erörtern. Christina ist Coachin, Selbsthilfeaktivistin und Vorstandsmitglied bei NACOA Deutschland. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, in einem suchtgeprägten Elternhaus aufgewachsen zu sein und warum sich das auch Jahrzehnte später in Verhalten wie Prokrastination zeigen kann. Das ist ja ein spannendes Wort. Hallo Christina, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir freuen uns auf dich. Wie geht's dir?
Ja, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin ganz froh, dass ich hier sein darf und zu dem Thema mit dir sprechen darf. Mir geht's gut heute. Es ist schönes Wetter. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja,
und
wunderbar.
Ich freue mich.
Toll. Lass uns doch kurz mal mit dir beginnen als Person. Wie bist du denn eigentlich in die Suchthilfe gekommen und was bedeutet deine Arbeit heute mit betroffenen Angehörigen? Und ich habe auch mal so rausgehört, du hast auch im politischen Raum ein bisschen Bedeutung, auch über den e.V., mit dem du unterwegs bist.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Christina Reich, ich bin Coach, ich bin Mutmentorin, vor allem für erwachsene Kinder, aber eben auch Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien. Eine sehr unsichtbare Gruppe. Der internationale Begriff ist COA. Also wenn ich jetzt von COAs spreche, dann heißt das immer Children of Addicts. Die internationale Bezeichnung, die in Deutschland nicht ganz so bekannt ist, hier spricht man eben von der suchtbelasteten Familie. Ich bin selbst COA und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich für diese unsichtbare Zielgruppe so einsetze. Ich bin aufgewachsen mit meinem Vater, einem alkoholkranken Vater, und das hat mein ganzes Leben geprägt. Und um da einfach zu unterstützen und zu helfen, habe ich irgendwann so mit Mitte 20, als ich selbst ein paar doch Probleme hatte, Herausforderungen zu bestehen hatte, dann den Weg in die Selbsthilfe gefunden und engagiere mich da heute, indem ich auch für den Verein als Vorstand tätig bin, aber eben auch in meiner eigenen Arbeit, weil einfach dieses Aufwachsen mit einem alkoholkranken Menschen sehr herausfordernd ist und man sehr früh als Kind Gefühle wie Angst und Unberechenbarkeit sehr früh lernt, Verantwortung tragen. Und man entwickelt so ein Gefühl von, da liebt mich jemand nicht oder der liebt mich nicht richtig, weil wenn er mich richtig lieben würde, dann würde er ja aufhören zu trinken. Also ich habe als Kind einfach lange gar nicht verstanden, was Sucht überhaupt ist, was das bedeutet. Mir hat es niemand erklärt. Ich habe es nicht als Erkrankung wahrgenommen, sondern eher als eine negative Eigenschaft meines Vaters. Und das prägt natürlich mein Denken. Ich habe natürlich erstmal auch gedacht, er hat das Problem, er hat Schuld. Und das hat ja so bis Mitte 20 gedauert, das aufzuarbeiten in Biografiearbeit, um überhaupt erstmal ein Verständnis für die Erkrankung zu entwickeln und dann ein Verständnis für mich selbst und für das, was ich sozusagen an Verhalten weitergetragen habe. Und deswegen sage ich es heute ganz oft, wir sind dann Cycle Breaker, weil wir, wenn wir uns mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, ja, Generationen heilen können. Also rückwärts ahnen, aber auch vorwärts für alle, die nach uns kommen, wenn wir es schaffen, sozusagen das aufzuarbeiten.
Ja, und das ist ja auch unser Ziel heute. Erstmal möchte ich gerne mit dir erörtern, was bedeutet es denn, suchtkranke Eltern zu haben? Ich werde nie so wie du. Das ist so ein Satz, den viele kindersüchtiger Eltern nicht nur denken, sondern auch sagen. Ich habe das ja auch gemacht. Und dennoch, ein Drittel von ihnen entwickelt selbst eine Suchterkrankung. Ein Drittel leidet psychisch. Und das letzte Drittel wirkt äußerlich stabil, trägt aber oft Unsichtbares mit sich, so wie du es schon angesprochen hast. Sag uns doch mal deine Gedanken dazu.
Ja, also es rührt natürlich sehr daraus, wie wir groß werden. Also wenn ich mit einer Person groß werde, die eine Sucht entwickelt hat, dann als Kind nehme ich dieses Erleben erstmal als normal hin. Also es ist für mich als Kind erstmal normal, so aufzuwachsen. Ich hinterfrage das nicht. Also auch das Verhalten desjenigen erstmal nicht. Und wenn man so wie ich groß wird, dann erlebt man eben Angst, man erlebt Chaos, Unberechenbarkeit, Unsicherheit und gleichzeitig entwickelt man ein Bild von, das ist Normalität. Und dieses Verhalten, das sozusagen der Suchtkranke vor uns auslebt, das übernehmen wir praktisch, wir ahmen das nach, obwohl wir es eigentlich ja gar nicht wollen, aber wir können uns nur an dessen Verhalten orientieren. Und deswegen ist ein stärkeres Umfeld so wichtig für Kinder und Jugendliche, also Lehrer, Erzieher, also wer ist noch im Umfeld, um praktisch eine gesunde Beziehung vorzuleben. Wir erleben eine ungesunde Beziehung, können sie aber als Kind nicht einordnen, dass sie ungesund ist und dass wir sozusagen die Verhaltensmuster übernehmen, wird uns erst ganz, ganz spät als Erwachsene klar oder manchmal sogar gar nicht, weil wir das Bewusstsein gar nicht entwickeln. Und unser Verhalten treibt uns dann möglicherweise in diese Ein-Drittel-Regel. Wir erleben eben sehr, sehr häufig, dass wir, obwohl wir sagen, wir wollen nicht so werden, selbst eine Suchterkrankung entwickeln, weil wir gelernt haben, wie geht man mit Konflikten um? Oh ja, da hilft vielleicht die Flasche Bier. Was mache ich, um zu entspannen? Ah ja, okay, da haben meine Eltern dann immer getrunken. Also wir nehmen das Verhalten, das wir erlebt haben, als normal auf und führen es einfach weiter. Und dann kann sich natürlich sehr, sehr schnell eine Suchterkrankung entwickeln. Und die psychischen Erkrankungen kommen meiner Ansicht nach aus dem Kontext, wir haben einfach früh gelernt, Leistung zu bringen, zu funktionieren. Wir haben nicht auf unsere Bedürfnisse geachtet, das war auch nie wichtig, weil der suchtkranke Mensch im Mittelpunkt stand. Man hat sich auf diesen Menschen fokussiert, um alles am Laufen zu halten möglicherweise. Und wir haben nicht gelernt, gut Grenzen zu setzen. Und all diese Verhaltensmuster führen sehr häufig dazu, dass wir ja depressiv werden, ein Burnout erleben, aber auch so wie ich das erlebt habe, ich habe Angst- und Panikattacken mit Mitte 20 gehabt. Und ich sage sehr häufig, wir sind die Kranken von morgen. Also diese unsichtbare Gruppe von Kindern und Jugendlichen, wenn wir die nicht so früh erreichen und ihnen nicht Unterstützung bieten, dann landen sie irgendwann im Gesundheitssystem. Und wir könnten viel früher eingreifen, wenn wir präventiv tätig werden würden, dann könnten wir das alles aufhalten. Und das passiert aber viel zu wenig.
Wie würde denn eine solche Prävention deiner Meinung nach aussehen?
Also erstmal würde die schon sehr früh beginnen. Also bei NACOA machen wir das tatsächlich bei Vorschulkindern schon mit dem Fluffy Club, also Resilienz, Grenzen setzen lernen, all diese Themen. Und später wäre es tatsächlich für mich die Schule, die mentale Gesundheit, Aufklärungsarbeit, was Sucht angeht, einfach schon in den Schulkontext mit einbindet. Mhm. Also das praktisch parallel zum Erleben in der Familie, dass man dann allen Kindern, und das würde allen Kindern zugutekommen, jetzt nicht nur den Kindern, die in einer suchtbelasteten Familie groß werden, sondern wirklich allen eine große Aufklärung einfach schon mit an die Hand gibt. Das, was mir einfach gefehlt hat, ich konnte das einfach nicht einordnen. Ich habe das erst wirklich als Erwachsene gelernt. Und ich glaube, das wäre ein sehr wichtiger Schritt, wenn das direkt in jede Schule integriert werden würde. Und auch, wenn Lehrer und Erzieher in ihren Ausbildungen, in ihren Studiengängen auf solche Kinder auch vorbereitet sind. Denn das ist eben auch nicht der Fall.
Lass uns ganz kurz warten mit dem Thema Ausbildung. Da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich unterstütze alles das, was du sagst. Nur wir müssen uns natürlich jetzt auch mal ganz kurz in die Realität der Machbarkeit bewegen. Wo bekommen wir denn dieses Personal her, dass das denn so expertisemäßig umsetzen könnte, wie du es gerade vorschlägst?
Also erstmal gibt es in Deutschland sehr viele Suchtberatungsstellen. Aus meinem eigenen Erfahrungsschatz kann ich sagen, nicht jede Schule ist sehr offen, wenn man mit dem Thema Sucht daherkommt. Leider ist es so, dass viele Schulen das ablehnen und sagen, das Problem haben wir nicht. Also um ihren eigenen Ruf.
Genau, 10% in Deutschland ist irgendwie mit Sucht belastet, aber wir haben das Problem nicht. Nein, genau.
Und das erlebe ich tatsächlich häufig so. Und natürlich fällt es dann schwer, überhaupt diesen Schritt in die Schule zu bekommen, um mal einen Vortrag zu halten, um mal Lehrern etwas zu erklären. Und da müsste natürlich etwas passieren. Schulen müssten da offener sein. Aber auch da greift so das Stigma, ne? Wenn eine Schule sagt, wir haben ein Suchtthema, dann hat die so einen schlechten Ruf und dann heißt es nachher, das ist eine Brennpunktschule oder irgendwie. Also ich glaube, es gibt so ein Schubladendenken, das wir auflösen müssten, um da sozusagen den Schritt zu bekommen. Ich in meinem Umfeld habe sehr viel engagierte Menschen, die würden sofort in die Schulen gehen und würden dort Vorträge halten.
Absolut nachvollziehbar. Warum wird das Thema in Therapien und Ausbildung so wenig beachtet? Auf das Thema wollte ich noch mit dir zu sprechen kommen.
Also grundsätzlich, man kann fast sagen, das Thema gibt's nicht. Also es wird in den Ausbildungen von Lehrern, Pädagogen, Erziehern, aber auch von in den Therapeutenausbildungen überhaupt nicht mit beachtet. Also wenn überhaupt, gibt's die Zusatzausbildung Sucht. Ne, die kann man dann praktisch, die Therapeuten können das machen. Aber die suchtbelastete Familie und im Prinzip die Themen, die diese Kinder und dann erwachsene Kinder haben, die gibt es nicht, weil wir nicht krank sind. Also eine Therapieform oder ähnlich wird ja nur entwickelt, wenn es einen Schlüssel gibt, der da sagt, du bist krank. Und das ist sozusagen die Problematik, die da greift. Deswegen kann nichts direkt entwickelt werden, sondern wir müssen immer gucken, was kann passen für denjenigen. Und da erlebe ich es eben auch sehr häufig so, dass da viele Menschen frustriert sind, wenn sie dann nicht die richtige Hilfe bekommen, obwohl sie den Mut haben, ins Hilfesystem zu gehen.
Ja, das muss doch schrecklich sein. Du bist über Jahre hinweg in Therapie und hast ein Problem, was überhaupt nicht richtig angegangen wird. Was da eine Frustration in dir hochkommt, das muss ja geradezu unglaublich sein.
Ja, und ich würde eben sagen, aus meiner Biografiearbeit, was meinen Vater angeht, ist genau das immer wieder passiert. Ne, dieses Losgehen, ich brauche Hilfe, ich suche Hilfe, dann wieder frustriert sein, weil es nicht funktioniert, weil es eben nicht die richtige Hilfe ist. Und dann wieder zu sagen, ja, dann gut, dann nehme ich doch wieder den Alkohol und betäube mich, weil anscheinend bin ich das Problem. Ne, also da entsteht dieses, ich bin das Problem.
So, jetzt haben wir sozusagen, die Elterngeneration hat getrunken, die Kinder haben gesagt, nee, so wie du will ich nicht werden, aber das Risiko ist hoch und wir haben in unseren Vorgesprächen irgendwann mal, wurde die Zahl genannt, 6-mal. Was hat es damit auf sich?
Ja, also sehr viele dieser Forschungen stammen aus Amerika, die das beschreiben, dass das Risiko eben sehr, sehr viel höher ist, sozusagen selbstsuchtkrank zu werden und das ist ja dieses generationsübergreifende Thema, dass wir, wenn wir so groß werden, dass unsere Normalität ist, dann, obwohl wir einerseits bewusst sagen, wir wollen das nicht, haben wir die Verhaltensmuster erlernt und tragen die weiter. Und das führt eben sehr häufig dann doch dazu, dass ich so werde. Und dann passiert Folgendes, dann bin ich von mir selber so enttäuscht und bin plötzlich in diesem Rädchen drin der Selbststigmatisierung, weil ich dann sage, oh Gott, so wollte ich doch nie werden. Und dann ist man in einer Abwärtsspirale. Da kommt man eben ganz schwer wieder raus. Da muss man sehr viel Arbeit, Selbstarbeit, Reflexion machen, braucht die richtige Unterstützung, um das wieder zu drehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Suchterkrankungen einfach so schnell weitergegeben werden können und warum das auch für uns hier in Deutschland so ein Riesenproblem ist, weil wir damit nicht offen und bewusst umgehen und weil wir es auch nicht im Hilfesystem wahrhaben wollen.
Vielleicht ein Thema, was wir mal mit dem Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, dem neuen, dem Hendrik Streeck, besprechen sollten. Was hältst du von Hendrik Streeck?
Ich bin tatsächlich positiv überrascht, als er sofort das Thema aufmachte, wir haben ein Alkoholkonsumproblem in Deutschland und als er vor allem das Thema angesprochen hat, das Trinken ab 14, das begleitete Trinken ab 14 abschaffen zu wollen. Also da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht und dachte mir, Mensch, da ist jemand, der erkennt das und der spricht es auch an. Und er hat sich ja da auch gleich ein bisschen Unmut eingehandelt, als er das so ausgesprochen hat. Und ich fand es mutig und ich dachte mir, Mensch, das könnte jetzt wirklich interessant werden, da mit ihm in die Diskussion zu gehen.
Ja, der Mann hat meine volle Sympathie, weil er hat nämlich Ross und Reiter benannt und das haben viele seiner Vorgänger einfach so nicht gemacht.
Ja, ja.
Das ist schon mal ein guter Schritt. Gut, jetzt lass uns doch das Thema mit der Prokrastination besprechen. Hoha, das ist ja ein Wort. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren mit dem ganzen Thema was hat unser Aufwachsen sozusagen mit unserem Verhalten zu tun? Und da fallen mir natürlich viele Dinge auf im Arbeiten mit Menschen. Und ich versuche einfach, die Themen mal so zu benennen und verständlich zu erklären, warum manche Dinge uns so schwer fallen. Und das eine ist, dass wir oft unser Aufwachsen gar nicht als Kindheitstrauma benennen. Wir benennen es gar nicht als Trauma. Und da beginnt es halt schon. Wenn ich aber das als Trauma bezeichne, dann habe ich nochmal ein anderes Verständnis dafür. Okay, da hat mich was traumatisiert, da kann ich nochmal hingucken. Und dieses Aufschieberitis ist vielleicht so ein anderes deutsches Wort, was man eher kennt, ist sozusagen wie ein Zustand des Einfrierens, ein Freeze-Modus, der passiert. Und ich bezeichne das in dem Zusammenhang immer als unser Schutzmechanismus, der greift, der sofort sozusagen sagt, okay, tu dir jetzt lieber gar nichts, lehn dich zurück, weil dann kannst du auch nichts falsch machen. Und diese Entscheidung kommt sozusagen aus dem Trauma heraus, denn das, was wir erlebt haben, ist eben oft so anstrengend für unser Nervensystem. Es ist nicht reguliert, es ist nicht geheilt und dann gehen wir raus aus dem Handeln. Ne? Wir müssen dann erstmal einen Schritt zurückgehen und dann heißt es, Freeze-Modus, ich bin eingefroren. In der öffentlichen Wahrnehmung bedeutet Aufschieberitis eher so, du bist faul, du bist nicht motiviert. Also es wird eher in so eine schlechte Ecke gestellt. Und damit wollte ich eigentlich mal aufräumen, dass das damit nichts zu tun hat, sondern hat sehr oft mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Und da einfach mal hinzugucken, warum geraten wir in diesen Freeze-Modus? Ne? Was haben wir da gelernt? Also wir dürfen keine Fehler machen. Also mache ich lieber gar nichts, weil wenn ich einen Fehler mache, könnte das schädlich sein. Ich habe vielleicht keine Sicherheit erlernt. Ne? Also gerade wir aus diesen Familien haben sehr viel Unsicherheit erlebt. Also bitte, ich friere ein, dann kann mir nichts Unsicheres passieren. Ne? Also dass man das Verhalten sozusagen mal genauer hinterfragt, was passiert eigentlich in unserem Nervensystem und warum frieren wir dann ein und können nichts mehr tun? Und dann kann ich mich natürlich noch so sehr anstrengen und will handeln und ich komme aber einfach nicht raus aus diesem Zustand, wenn ich ihn als solches gar nicht anerkenne. Also ich empfehle immer, ist man in diesem Freeze-Modus, den wirklich positiv anzuerkennen und zu sagen, hey, du hast mich nicht umsonst eingefroren, hier ist etwas, das will mich schützen und ich gucke jetzt mal genau hin, warum und was will mich hier eigentlich vor etwas schützen. Also, dass wir wirklich in so eine Haltung gehen von Mitgefühl und Empathie von uns selbst und sagen, dieser Zustand hat mich jahrelang beschützt, jetzt will er mich auch noch beschützen, jetzt brauche ich ihn aber nicht mehr. Und wie kann ich ihn dann verändern? Also, dass wir genau hingucken, woher kommt das gerade?
Also ich kenne dieses Gefühl und mich beeindruckt das immer wieder negativ an mir selbst zu sehen, wie ich in diese Aufschieberitis, in diesen gefrorenen Zustand komme, weil meine Ratio sagt mir, erledige es doch einfach, aber ich kann es in dem Moment einfach nicht. Ja, und ich weiß nicht, warum ich es nicht kann und dann frage ich, bin ich schwach, habe ich irgendwelche Defizite, ist aber wohl offensichtlich die komplett falsche Frage.
Ich würde wirklich da anders herangehen. Ne? Also wirklich in diese Situation nochmal gehen, okay, ich habe vielleicht ein Chaos erlebt, früher eine Unberechenbarkeit, vielleicht auch eine emotionale Kälte. Und was führt zu diesem Freeze-Modus? Also ist es zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die mir jetzt zuteil werden könnte, wenn ich das tue, was ich gerne tun wollen würde? Und wenn früher Aufmerksamkeit gefährlich war, dann wirst du diesen Schritt nicht gehen. Du wirst einfrieren, weil in Gedanken, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich jetzt das tue, dann bedeutet das Aufmerksamkeit, das war gefährlich, das möchte ich nicht. Hm. Also okay. Man muss Zusammenhänge praktisch bei, und das ist bei jedem Menschen natürlich individuell, weil es eben über die Kindheit kommt, da muss man genau hingucken, warum ist das jetzt in dem Falle bei mir so. Ja. Bei mir war das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit war für mich früher gefährlich. Wie kann ich sichtbar werden, wenn ich eingefroren bin, weil ich nicht sichtbar sein kann, weil es ja gefährlich ist?
Ja.
Und Zusammenhänge zu erkennen, da hilft es eben manchmal wirklich, wenn man sich Unterstützung holt und einfach guckt, okay, was war da und was belastet mich immer noch, also mein Nervensystem, dass ich zu diesem Schutzmechanismus komme und ich prokrastiniere.
Ja, an der Stelle möchte ich einen kurzen Aufruf an unsere Hörerschaft machen, weil ich bin ziemlich sicher, viele von euch, die jetzt zuhören, die kennen dieses Aufschiebeproblem. Schreibt uns doch eure Situation. Auf der Startseite von ohnegehtsbesser.de findet ihr ein Formular. Da schreibt ihr einfach rein, wie das für euch aussieht, was ihr tut und was euch daran stört. Und wir versuchen das in einer der nächsten Folgen einfach mal aufzuarbeiten, wenn ihr Lust habt. Wir werden natürlich euren Namen, wenn ihr das dazu schreibt, dementsprechend auch diskret behandeln und anonymisieren. Liebe Christina, du hast schon gesagt, Selbstmitgefühl, das hilft bei der Prokrastination, der Aufschieberitis. Was hast du denn noch für Tipps für uns, wie wir damit besser umgehen können?
Ja, also wie gesagt, erstmal wirklich das Annehmen der Situation. Also wir sind oft verleitet, ein möglicherweise negatives Verhalten oder ein Verhalten, das von außen als negativ belegt ist, und das ist Aufschieberitis, es ist negativ belegt, oft als sowas Schlechtes wegzudrücken. Und dieses Wegdrücken bedeutet nur, es nicht anzuerkennen. Und ich würde das verdrehen, also das Bild einfach umdrehen und diesen alten Schmerz, der oft dahinter steckt, wirklich annehmen. Und meistens aus dieser Haltung heraus, ich nehme das jetzt an, ich nehme die Situation an und ich gucke jetzt dahin, da passiert eigentlich schon der erste Schritt. Weil in dem Moment, wo ich das tue, gibt es so eine Erleichterung. Also ich atme erstmal durch und denke mir dann, okay, gut, jetzt haben wir erstmal den ersten Schritt gemacht. Und der zweite Schritt ist wirklich mal wie so ein Journaling zu machen, wann passiert mir das eigentlich? Also in welchen Situationen schiebe ich auf? Dass man sozusagen immer sammelt, da reichen 4, 5, 6 Situationen und meistens zeigt sich ein roter Faden, mit was es verknüpft ist. Und wenn man dann herausgefunden hat, womit es verknüpft ist, dann wirklich sozusagen den Gedanken hinter dem Gedanken finden. Also was steckt hinter dem Gedanken?
Also du meinst einfach mal Notizen dazu machen. So ein kleines Tagebuch. Also ihr Tagebuch ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber...
Ein Zettel irgendwo hinlegen und einfach mal die Situationen sammeln, wann immer du aufschiebst. Denn meistens, es gibt, man kann es runterbrechen auf 1, 2 Verhaltensweisen, die dahinter stecken, Erlebnissen. Und dann, wenn man die gefunden hat, dann kann man die auflösen und diesen Gedanken verändern. Also bei mir war es jetzt die Unsichtbarkeit. Also ich bin unsichtbar, dann bin ich sicher. Wenn ich also sichtbar bin, bin ich unsicher, mache ich nicht, also schiebe ich auf. Also sozusagen das herausfinden. Und dann kann man es eben auch verändern. Solange du es wegschiebst, lässt sich kaum was verändern.
Naja, die Umwelt holt dich ja irgendwann wieder ein mit all den Projekten und mit den Tatsachen, die sich ja ergeben, weil du aufgeschoben hast. Ja, das sind ja meistens keine schönen Dinge, die da passieren.
Ja.
Eigentlich kommen wir schon in die Zielgerade unserer Episode. Hast du noch ein Thema, was du gerne mit uns besprechen möchtest?
Ja, ich möchte eigentlich jeden nochmal dazu bestärken, sich Hilfe zu holen. Also das ist mir immer ganz wichtig. Es muss jetzt nicht gleich eine Therapie sein, ein Psychologe, darum geht es mir jetzt nicht, aber ich kann wirklich Selbsthilfegruppen empfehlen, einfach deswegen, weil man vom Betroffenen zum Betroffenen spricht und weil es einem sehr viel einfacher fällt, sich zu öffnen, weil man dann ganz schnell feststellt, hey, ich bin gar nicht alleine. Ich bin gar nicht alleine mit meinen Themen, ich bin gar nicht alleine auf dieser großen, weiten Welt. Wir haben es oft so lange geschwiegen, dass wir vielleicht das Gefühl haben, alleine zu sein, aber in einer Selbsthilfegruppe erlebe ich es als so wertvoll, wenn man die Geschichten der anderen hört. Man muss manchmal ja noch gar nichts sagen, sondern einfach nur hören, was andere Menschen erzählen. Und dann gibt es so einen Moment, dass ich atme durch und denke, ah, okay, hier bin ich richtig, hier bin ich in meiner Community, hier fühle ich mich sicher und hier fühle ich mich wohl. Und das erlebe ich als sehr wertvoll. Und deswegen möchte ich immer jeden dazu bestärken, nicht alleine zu Hause sitzen bleiben, sondern guckt in eurem Umfeld, bei einer Suchtberatungsstelle, bei einer Selbsthilfegruppe, wo könnt ihr vielleicht mal ein Gespräch führen. Das reicht manchmal schon aus, um so den ersten Schritt zu gehen.
Unterstütze ich total, weil ich denke immer, meine Probleme sind so einzigartig und dann gehe ich in meine Selbsthilfegruppe und will darüber berichten und alle gucken mich an und sagen, ja, hatte ich auch schon. Ne? Da sitzen ja Profis, die haben das ja alle schon mal durchlebt. Du bist ja nicht einzigartig mit deiner Suchterkrankung. Die ist zwar sicherlich einzigartig, aber die Probleme, die daraus resultieren, ja, die kann man irgendwie teilen. Und dann fühlt man sich tatsächlich auch besser verstanden und man bekommt auch viele Tipps, um die Probleme aufzulösen. Und dann auch weiterhin abstinent zu bleiben oder in die Abstinenz zu gehen. Das ist ja das Wichtige dabei, die Sucht zu verlassen.
Ja.
Genau, wertvoller Tipp, ganz herzlichen Dank, Christina. Liebe Hörer, wenn du dich heute wiedererkennst, du bist nicht allein und du bist nicht falsch. Vielleicht hast du bisher nur gelernt zu überleben und darfst jetzt lernen zu leben. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Danke, Christina, für deine Offenheit, für deine Arbeit und für das heutige Gespräch. Alle Infos zu NACUR, hilfreiche Links und weiterführende Texte, das packen wir in die Shownotes. Liebe Hörer, wenn dir dieser Podcast etwas gibt, teile ihn. Empfehle ihn weiter, denn jedes Kind aus einer suchtbelasteten Familie verdient mindestens eine zweite Chance. Jeder, der abstinent lebt, verdient Anerkennung und Unterstützung, wann immer sie benötigt wird. Ganz herzlichen Dank, ohne geht's besser.de und es funktioniert.